Moin Moin aus Hamburg.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mutterkuchen.
Lasst es euch schmecken.
Sitzt dann heute mal wieder zusammen in Junas Kinderzimmer, weil der Ton war letztes Mal eigentlich ganz gut, oder?
Ich hoffe.
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Falls nicht, bitte sag uns Bescheid. Und sprechen heute über Merle.
Wir sprechen heute nur über mich.
Es ist so schwierig mit Merle und Maggie für mich. Im Affekt die richtige...
Also nach der fünften Folge muss doch jetzt langsam mal laufen hier.
Ja, stimmt. Okay. Mensch. Also Merle, über was sprechen wir heute?
Wie?
Ja, was ist unser Thema?
Schläfst du noch? Über Dinge, die sich verändert haben mit unseren Kindern, oder?
Ja, genau. Hilfe, ich bin Mama, ist, glaube ich, der Titel unserer heutigen Folge.
Ich verstehe immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat.
Ja, ich dachte, wir sehen das heute mal als Selbsthilfegruppe. Möchtest du uns etwas sagen? Du hast ja bald zwei dieser Sorte, ne?
Ja.
Ja.
Also, was hat sich verändert, Merle?
Was hat sich verändert?
Guckst du auf deinen Spickzettel?
Ja.
Was hat sich verändert? Fühlst du dich anders, indem du Mama bist? Hat das was mit deinem Leben gemacht?
Ja. Also ich muss sagen, was sich am allermeisten verändert hat, vor allem im ersten Jahr, ist die Beziehung. Finde ich.
Zu deinem Partner?
Zu meinem Partner, ja. Zu meinem Kind nicht. Also,
könnte auch zum Beispiel sein zu deinen Freundinnen oder sowas.
Ja, das kommt.
Wie lange wart ihr vorher nochmal zusammen?
Das hier so? Zwei Jahre, glaube ich. Oh, ich weiß es gerade gar nicht so genau, aber nicht so lang. Ja. 2 Jahre.
Ja.
Aber es war ja eine bewusste Entscheidung von euch, ja, dass ihr ein Kind wollt.
Es war kein Unfall, wie wir oft gefragt wurden.
Kann man das denken bei euch, oder?
Oh, einer hat mal zu mir gesagt, weil wir ja noch nicht verheiratet sind und wahrscheinlich so schnell ein Kind bekommen haben.
Ich kann das toppen.
Ja, das ist ja dann ein Bastard.
Oh Gott.
Da warst du ungefähr im 4. Monat oder so. Da dachte ich auch, sowas sagt man eigentlich nicht unbedingt.
Ja, und die Beziehung hat sich verändert, weil ihr weniger Zeit habt oder weil ihr euch mehr streitet?
Also ich muss ehrlich sagen, im ersten Jahr war es ganz, ganz schwer zwischen uns, weil ich finde, man musste so in neue Rollen reinfinden, also alle. Und dann war auf einmal dieses Kind da und davor konnte man natürlich machen, was man wollte. Man konnte wegfahren, wenn man wollte. Man konnte
verschiedene Dinge einfach so machen, wie man möchte. Und dann ist da auf einmal dieses Kind und es braucht all die Aufmerksamkeit und dann kommt ja auch noch der Schlafentzug dazu. Und ja, für uns war das ziemlich schwierig im ersten Jahr. Und ist auch erst so, seit sie anderthalb ist das besser und wir sind richtig angekommen und es ist Gott sei Dank wieder schön, aber das war schon ziemlich anstrengend.
Und würdest du sagen, dass das dass ihr so eine Lösung gefunden habt? Also war das ein Prozess, den ihr irgendwie mit irgendwas verändern konntet, also bewusst?
Also ich glaube, dass es nur so war, weil es ganz, ganz schlimm war eine Zeit lang und wir dann entschieden haben, dass wir uns doll zusammenreißen. Und ich glaube, das war der Prozess, dass wir uns einfach für uns und unsere Familie dann entschieden haben. Und wir uns dann wirklich Mühe gegeben haben. Ich glaube, das war das, was es gerettet hat, sozusagen.
Ist ja auch einfach echt viel Arbeit, ne? Also ich glaube, jeder, der sagt, dass das läuft so nebenbei, das ist einfach nicht so.
Also wie war das denn bei euch?
Juna ist ja die Älteste von aus der Runde jetzt hier sozusagen aus den Kindern, deswegen bei uns ist ja schon echt eine Weile her. Aber ich glaube auch, dass man da für fast alle Eltern spricht, dass das erste Jahr es einfach in sich hat, würde ich sagen. Einfach weil es, ja gut, schlafmäßig hat Juna relativ schnell irgendwie gut geschlafen, was aber auch wichtig war, weil wir mit unserer Arbeit das sonst, glaube ich, hättest du uns einweisen können irgendwann. Aber ich glaube einfach, das ist wahrscheinlich so ein Konstrukt aus vielen Sachen, dass du halt wenig schläfst meistens im ersten Jahr, dass dann dementsprechend die Nerven ja eh schon, glaube ich, angespannter sind. Und das hatten wir tatsächlich so in den ersten Wochen, weil es bei uns mit dem Stillen ja auch ganz furchtbar lief, das Ganze. Und da hat sich das einfach so schnell hochgekocht. Und ich glaube, das ist was nicht zu unterschätzen ist. Wenn man einfach selber müde ist, nicht geschlafen hat, dann ist man, glaube ich, viel schneller auf 180.
Und man kennt das nicht vorher, ne?
Genau.
Du kennst diesen Schlafentzug nicht.
Ich dachte, wenn man vorher, bevor man Mama wurde oder Papa, dann, wenn man vorher dachte, man war müde, dann denke ich im Nachhinein so, ich hatte gar keine Ahnung, was es ist, müde zu sein.
Bist du jetzt ausgeschlafen?
Ja, aber auch wirklich. Also ich weiß nicht, so in den ersten 2 Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, da hatten wir so teilweise Nächte, wie gesagt, das Stillen hat nicht geklappt, einfach Horror, dass wir nicht geschlafen haben. Und da lag ich irgendwann mal abends im Bett und dachte, jetzt verstehe ich diese Filme, wo wirklich Schlafentzug als Foltermethode genutzt wird. Ich verstehe es wirklich, weil es ist so heftig.
Ja.
Es ist einfach nur heftig, ja.
Aber habt ihr euch denn gestritten, du und Tim?
Ja, ein paar Mal auf jeden Fall. Also
oder war das dann so ein, also mich interessiert, ob das so ein, man hat einfach als Paar nicht mehr so viel Kontakt, also man hat einfach nicht mehr so viel Zeit zu reden oder so, oder ist das halt so ein Aneinanderreiben bei euch gewesen?
Ich glaube, das war eher, dass man einfach keine Zeit für sich hatte. Also bei uns war es so, wir haben keine, jetzt nicht wirklich Unterstützung vor Ort, dass wir mal schnell unser Kind irgendwie hätten abgeben können. Und dementsprechend, glaube ich, waren Tim und ich in den 3 Jahren wahrscheinlich, ich würde sagen 4-mal oder so, abends alleine weg, nicht mal, vielleicht 3-mal. Das erste Mal war auch nach 1,5 Jahren oder so. Und das ist natürlich einfach schade, wenn man nicht mehr so viel Zeit miteinander hat, also ungeteilte Aufmerksamkeit. Und der Alltag halt einfach so da ist. Also man setzt sich eigentlich, finde ich, oder muss sich wirklich eigentlich so das bewusst dazu entscheiden, dass man sich hinsetzt, sich erzählt von, oder einfach wirklich miteinander redet. Und das geht oft so unter und dann lebt man so vor sich hin. Aber ja, das trotzdem, finde ich, wächst man auf eine ganz andere Weise wahnsinnig zusammen.
Wahnsinn, oder? Was für ein Band entsteht, wenn man das sozusagen geschafft hat. Also total. Das merke ich auch immer wieder.
Mit uns kam das ja, die Beziehung mit dem Kind zusammen. Also wir waren ja erst 4 Monate zusammen und da wurde ich schwanger. Und diese Schwangerschaft war dann für uns sozusagen das frisch verliebt sein, was auch total schön war, aber was auch irgendwie krass war in dem Moment, ne? Also zu sagen, okay, wir lernen uns jetzt gerade mal richtig kennen und erschaffen einen neuen Menschen, war für unsere Liebe natürlich total schön. Aber wir hatten am Ende auch sehr wenig Zeit für uns, was ich aber jetzt auch jetzt, wo ich ja jetzt auch sagen kann, das war jetzt nicht schlimm, also ich vermisse das nicht, dass wir das nicht hatten, weil wir von Anfang an einmal super viel integriert haben in unseren, in unseren Alltag oder auch in unser Paarsein. Also irgendwie, wir machen halt die Sachen, die wir als Paar machen, halt mit Alma. Das ist in manchen Dingen halt auch einfach anstrengend und schwierig. Aber in manchen Dingen wünsche ich mir dann Alma auch mal weg und sage, oh, jetzt würde ich gerne mal mit mir schönes Essen bestellen und mit meinem Mann auf dem Sofa sitzen und einfach mal wieder über irgendwas reden und nicht meinem Kind die ganze Zeit ihr der Mama im Mund schieben.
Ich finde, dieser Gedanke ist völlig legitim und den sollte jede Mutter spüren dürfen. Weil ich finde immer, dass man so unter Druck ist. Also so habe ich mich gefühlt, als müsste ich mein Kind die ganze Zeit 24 Stunden um mich haben und es auch am besten nur toll finden. Und ich finde, man kann auch mal sagen, nö, eine Stunde hätte ich jetzt auch gerne mal allein.
Ja, oder einen Tag.
Oder einen Tag. Oder
eine Woche.
Oder 3 Wochen. Aber ich finde es auch mega wichtig. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es so, dass ich Juna ja, also dass Juna einfach die ersten Monate mich wahnsinnig gebraucht hat. War ja einfach so ultra anhänglich, also brauchte irre viel Körperkontakt. Und das würde ich immer wieder so machen. Das bereue ich keine einzige Sekunde davon. Aber es war halt wirklich, dass ich erst so mal einen Abend für mich hatte oder so relativ spät dann irgendwann. Und ich habe lange Zeit darauf verzichtet, was ich aber nicht als Verzicht sehe, weil das im Nachhinein betrachtet so eine heftig geringe Zeit ist.
Ja.
Dass das, aber ich glaube jetzt so, wenn jemand das zum Beispiel hört, jetzt den Podcast, der vielleicht gerade Mama geworden ist und man denkt ja in dem Moment, oh Gott, ist das jetzt immer so? Habe ich nie wieder nur 5 Minuten auf der Toilette oder so.
Das für mich alleine.
Aber ja.
Es ändert sich
wieder. Man hat wieder Zeit auf der Toilette.
Man hat wieder Zeit auf der Toilette und ich finde, es verändert sich, also das merke ich bei mir total besonders so momentan, dass ich irgendwie so gelassener werde in vielen Dingen. Also ob es jetzt die Zeit auf der Toilette ist oder ob es
richtig schön kann.
Erstmal 5 Stunden. oder ob es irgendwie das Essen ist von, also das Alma hat halt so ein, die isst ja für ihr Leben gerne. Mhm. Die würde sich die ganze Zeit am liebsten 24/7 in den Mund stecken. Und
ich verstehe Alma so gut.
Und ich war so so doll darauf aus in der letzten Zeit, das zu kontrollieren und sie das nicht machen zu lassen, weil ich einfach für sie nicht ich wollte nicht, dass sie Essen als Hobby, als Zeitvertreib sieht oder so, ne? Und hat mir da echt Stress gemacht und mit ganz vielen Dingen, wo ich momentan so denke, ach, Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht, mir darüber jetzt Gedanken zu machen, dass Alma jetzt gerade nicht ins Badezimmer kommen soll oder dass sie jetzt diese Rätsel nicht essen soll oder dass sie, keine Ahnung, die, dass ich mich mit ihr hinlege und die 3 Stunden eine Schlafbegleitung mache, wenn dieses Kind gerade noch nicht müde ist. Es lohnt sich einfach nicht.
Nö.
Also es sind natürlich, es gibt bei uns auch immer noch Grenzen und Regeln und also nicht, also das ist auf jeden Fall auch immer noch oberste Regel, dass es das gibt und die werden jetzt auch nicht komplett vernachlässigt, aber ich bin gerade so, hey, mein Kind wird sich auch gut entwickeln, wenn sie heute mal um 9 ins Bett
geht. Das Vertrauen ins Kind auch, ne? Das Vertrauen in die Entwicklung. Und ich so super eng sehen und so verbissen. Das,
ja, genau.
Das muss ich sagen, stört mich ganz. Oder was heißt stören, das ist das falsche Wort. Aber das kann ich oft nicht so ganz nachvollziehen, dass man als Eltern, also ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal hatte ich das Gefühl, da haben sich Eltern oder ein paar dadurch verändert, nachdem sie Eltern geworden sind, dass sie einfach so eine Verbissenheit entwickelt haben, die ich nicht verstanden habe.
Ja, das ist auch
so,
dieses,
so eine Verkrampftheit.
Das ist auch ein bisschen dieses der Gesellschaft gerecht werden. Ne? Also ob das jetzt die Großeltern sind, also unsere Eltern sind, oder ob das irgendwelche anderen Mütter sind oder Freunde oder was auch immer, die immer dann jetzt irgendwie sagen, ja, das muss aber anders sein. Also wenn dann deine Mutter dir erzählt, ich habe euch früher ins Bett gelegt und bin rausgegangen. Ihr habt einfach geschlafen. Also ich verstehe nicht, warum die so, das erzählt meine Mutter zum Beispiel, also Mama, der Unterton, der war nicht so gemeint. Aber meine Mutter erzählt halt, dass sie uns ins Bett gelegt hat, uns einmal über die Stirn
gestanden
hat
und auch
rausgegangen ist und wir haben halt geschlafen. Und sie versteht gar nicht, warum wir uns so einen Stress machen und damit Einschlafbegleitungen zu ihr legen. Was soll das? Man kann das ja auch anders regeln. Ja, bla bla bla, kann man nicht. Also so kann man vielleicht, aber dann kann sie mir nicht erzählen, dass sie das mit 3 Kindern gemacht
hat. Man darf ja auch nicht vergessen, damals gab es auch Breisauger und da hat man einen Abendbrei durch die Flasche oder so vielleicht auch noch bekommen oder so. Und natürlich ist man dann alleine eingeschlafen. Also es sind andere Gegebenheiten.
Ja, aber ja, und dann ist das aber auch immer noch so, das muss man auch dazu sagen, dass die eigene Wahrnehmung innerhalb von 30 Jahren auch noch sich ein bisschen verändern kann.
Ja,
so als oder dass halt auch so ein bisschen die Bedürfnisse, die man seinem Kind mitgeben will oder dieses jetzt Trendwort, wie heißt das?
Bedürfnisorientierte
Erziehung nicht. Wie nennt man das? Bedürfnisorientierte?
Es ist doch keine Erziehung.
Ja, wie heißt man das? Beziehung?
Ja.
Man das denn? Einfach bedürfnisorientiert.
Ja.
Haltung.
Elternschaft.
Ja. Das war halt einfach in der Zeit, wo wir klein waren, noch nicht so... gegeben. Oder und dann ist es halt so, dass viele Freunde und Verwandte oder was auch immer das halt auch gerne, wie ich gerade schon gesagt habe, glaube ich, so ein bisschen überspitzen und sich mit verschiedenen Dingen in den Himmel loben.
Gibt es denn nicht diesen Spruch? Wenn du nicht weißt, wie du dein Kind erziehen sollst, frag die, die keine haben, weil ich finde, das sind oft die meisten Druck machen.
Die besten.
Aber ich finde, also das, was man so, glaube ich, unseren Zuhörern so mit auf den Weg geben kann, wenn ihr Eltern seid, dass sie sich einfach nicht, macht euch nicht so einen Druck, oder? Also geht nicht so verbissen an diese und lasst euch vor allem nicht so einen Druck machen.
Also ich habe im ersten Jahr mir so viel Gedanken gemacht über Dinge, die ich bei einem zweiten Kind nicht mehr machen würde. Also ich würde mir es einfach so viel entspannter sehen, dass es dieses...
Aber das weißt du jetzt.
Halt. Ja, genau.
Ja, das lernt man. Ja.
Das auch mit diesem Schlafen oder mein Kind darf nicht im Elternbett... Also was heißt darf nicht im Elternbett? Das
ist
mit Schlaf. Ich habe schon sehr probiert, sie auch, was auch gut geklappt hat, das war bei uns nie ein Problem. Ne? Also das muss ich auch dazu sagen. Ich habe sehr schnell probiert, sie in ihr eigenes Bett zu legen und sowas. Aber das ist halt auch, wenn ein Kind 4 Monate alt ist, zum Teil einfacher, als wenn ein Kind 2 ist, weil
Kind
2 ist, einfach mitteilen kann, was es möchte und das auch durchsetzt. Und das sind so Dinge, das sind auch so Lernprozesse. Und bei einem zweiten Kind würde ich diesen Stress zum Teil einfach
nicht. Ja, aber weil man sozusagen das selber einmal durchlebt hat. Aber wenn du jetzt halt dein erstes Kind bekommst, dann glaube ich, ist es ganz natürlich, dass du dir eben den Druck machen lässt, glaube ich, von außen.
Und es kommen ja auch noch die Sachen dazu, wie die Hormone nach der Geburt,
alles,
die Unsicherheit. Du hast noch nicht in deine Rolle als Mutter gefunden. Also
aber ich finde trotzdem, dass es schön gewesen wäre, wenn man das öfter gesagt bekommen hätte. Dass man einfach gesagt hätte, ey, entspann dich, alles cool, dass das wird und lass dir nicht so viel einreden. Es ist gar nicht so schlimm, wie manche dem versuchen zu und ja, ich glaube, das müsste man einfach öfter, überhaupt der Zusammenhalt.
Vielleicht sollten wir so ein Kalenderspruch-Ding
so ein Tischkalender?
Ja, oder so. Oder in so Sprachnachrichten, die per WhatsApp dann zugeschickt
okay,
werden.
Okay, wie du bist.
Genau. Du bist eine gute Mutter, glaub an dich.
Ja.
Jeden Tag kriegst du so einen Kalenderspruch per WhatsApp
zugeschickt. Oh, irgendwann würde ich es wegklicken.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt haben wir ja über Beziehungen gesprochen.
Mhm.
Was gibt es denn noch, was sich verändert hat? Also was, Leben als Mama.
Was für mich echt krass war oder ist, ist so ein bisschen, jetzt klinge ich wie eine Irre, aber so ein bisschen die Angst vor Bakterien. also ich werde da immer
Sakrotan. Sagte sie, während sie hier alles mit Sakrotan bestimmt,
ja, genau.
Und den Kinderzimmer wohnen meiner Tochter saß.
Ich sitze auf einer Plastikfolie.
In einer
eingeschweißt. Genau. Du bist in dieser, kennt ihr diesen Film mit dem Jungen, der in dieser Plastikkugel?
Nee.
Boy in... Echt nicht?
Nee.
Der hat irgendeine Krankheit und wird da drin so eingepackt, weil die Eltern ihn schützen wollen oder so. Das ist richtig. Oh. Müsst ihr mal gucken.
Oh Gott,
das ist ja traurig. Das finde ich gruselig.
Hast du das auch mit Alma gemacht?
Idee kommt, nee, genau.
Aber das ist eigentlich... Nein, ich habe... ich war da nie so...
Stell dir vor, Nina bringt Alma in so einen Plastikbeutel in den Kindergarten.
In der Lidl-Tüte.
Nur so oben ein Loch eingestellt und da kommt Frau oben die Augen.
Da kommt da so eine kleine Röhre rein, dann kann sie gefüttert werden. Bitte nicht rausholen.
Was hast du schon wieder mit Fantasie?
Du hast gesagt, du hast so Angst vor Krankheiten.
Ja, okay.
Was meinst du damit mit Angst vor Krankheiten?
Ich meine damit, dass mir das früher vollkommen pieps egal war. Ich habe mich irgendwie...
Im Dreck gesuhlt.
Ich habe mich im Dreck gesuhlt. Ich habe die U-Bahn-Schilder
abgeschleckt
und abgeschleckt. Nein, aber mir war das echt nicht so... Ich hatte da nicht so Angst vor. Und jetzt ist es so, dass ich überall so... Also jetzt, ich würde nicht sagen, dass es krankhaft ist, aber ich sehe überall lauern Krankheiten.
Das entscheiden wir dann, nachdem du es erzählt hast,
ja, ob
das krankhaft
ist. Nein, also ich habe echt so, wenn ich zum Beispiel in der Kita... Das Erste, was ich mache, wenn ich in die Kita gehe, ist halt zu gucken, ob das Schild, was für eine Krankheit gerade ausgekommen ist.
Boah, nee, da habe ich schon lange
aufgehört.
Und entscheide dann halt, ob ich einmal wieder mitnehme.
Echt?
Weil ich halt weiß, und es, also einmal ist nicht oft krank, ne? Einmal, also einmal ist wirklich, die ist vielleicht dreimal krank gewesen oder sowas bis jetzt. Und das Ding ist aber, wenn sie krank ist, dann ist sie halt eine Woche krank. Dann bin ich mindestens eine Woche krank, dann ist ihr Vater eine Woche krank.
Du weißt, was kommt.
Und dann,
dann
ist sie wieder krank so. Und das zieht sich halt einen Monat hin und mutiert immer wieder diese bescheuerten Keime.
Aber
und
dann hast du ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber dann hast du ja gar nicht so richtig Angst vor der Krankheit, sondern eher vor dem Rattenschwanz, der hinter sich.
Ja, ja, genau. Und deswegen denke ich mir, ich versuche halt einfach so gut wie es geht zu vermeiden, dass wir krank werden. Also, so wir, sie kann im, also sie kann halt im Dreck spielen und alles mögliche machen. Das meine ich nicht. Sie kann im Dreck spielen,
ja,
kann
das
auch. Sie isst auch Sachen, die auf dem Boden liegen oder sowas, ne? Also wenn was runterfällt. Also ich meine halt nur so, wenn zum Beispiel jemand krank ist, dann gehe ich halt nicht zu der Person, die krank ist. Oder wenn sie in die Kita geht und da ist Hand- und Fußkrankheit, haben wir übrigens gerade zu Hause. Das,
da würde ich auch so. Ich,
ja, und das war sie. Aber jetzt war Hand- und Fußkrankheit war in der Kita und ich dachte mir, ja, okay, komm, egal, passiert schon nichts. So, was ist? Sie ist zu Hause, Hand- und Fußkrankheit.
Ja.
So, also es ist, also jetzt ist es wieder gut, aber es war auch nur kurz. Sie hatte das nur ganz bisschen, aber es ist echt.
Ich glaube, ich sollte mir da eine Scheibe abschneiden.
Ja, es ist...
Ich auch ein bisschen. Also ich achte da gar nicht drauf.
Deswegen, ich probiere halt einfach vorzubeugen, dass wir nicht wochenlang krank sind, auch weil ich halt weiß, wie einschneidend das für mich ist. Erstmal, wenn Alma zu Hause ist, die ganze Woche und ich nicht arbeiten kann und wenn ich dann auch noch krank bin, die Woche darauf.
Ja, ja. Wie ist das bei euch, Maggie?
Naja, wir hatten schönen Magen-Darm auf unseren Flitterwochen, ne?
Du hast also nicht darauf geachtet.
Hochzeitsnacht, genau, stimmt. Luna hat in der Hochzeitsnacht sich übergeben auf mich und auf Tim.
Schön, das Hochzeit.
Das war schön, so aufzuwachen, wo du dann denkst, so, lecker. Und ja, da war sie in einem Alter, wo es auch nicht mehr nach Milch erbrochenem riecht. Ja, das war nicht so geil. Wir machen uns, also wir sind eigentlich mit vielem irgendwie so locker und gehen so durchs Leben und machen uns im Nachhinein oft Gedanken darüber. Und vielleicht wäre es klug gewesen, sie eine Woche vorher aus der Kita zu nehmen.
Wir
aber
sind auch so.
Ja, aber sowas zum Beispiel, ne? Als wir geheiratet haben, wir hatten ja eine heimliche Hochzeit und wir sind in Urlaub gefahren und ich wusste,
ja, weil ihr das Negativbeispiel bei uns mitbekommen habt.
Ja, das vielleicht zum Beispiel auch, ja. Aber ich wusste, dass das halt passieren kann und habe halt einmal eine Woche vorher nicht in die Kita geschickt. So. Also das ist halt so,
ja.
Also es ist halt vielleicht auch ein bisschen irre so, aber ich denke mir halt so, lieber so Und wir können, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann krank ist, ist halt geringer, als wenn sie halt über...
Das Ding ist, du weißt es ja nicht. Also theoretisch wurde uns gesagt, also kann Jonas ja auch, oder dieses Übergeben zum Beispiel, Jonas hat immer so ein bisschen Magenprobleme, wenn wir in Urlaub fahren, weil sie immer so aufgeregt ist und sich so doll freut.
Freu dich mal auf morgen.
Ja, oh ja.
Ich fahr doch morgen in Urlaub.
Ja, stimmt. Bis jetzt ist alles gut. Mal schauen.
Mal sehen, was kommt.
Klopfen auf Holz. Nee, auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Wo war ich denn? Das kann ja auch theoretisch überall herkommen. Ne?
Also, ja, deswegen bin ich auch entspannt. Ich bin da auch eher so, dass ich mir später dann denke, oh, hätte ich sie mal zu Hause gelassen, dann hätten wir jetzt die Krankheit nicht im Urlaub oder so.
Ja.
Was kommt immer erst hinterher?
Ja. Aber ich meine, ich muss halt sagen, ich finde nichts anstrengender. Ich weiß, also nicht jetzt auf dich bezogen, aber ich weiß, so bist du nicht. Aber ich finde es so furchtbar, wenn Eltern so heftig darauf achten und zum Beispiel, dass Kinder nicht aus einer Flasche trinken
dürfen. Ja, so auch. Fühlt man sich auch, als wäre sein eigenes
Kind. Ja, so eine Seuchenschleuder.
Nein, nicht, also auch nicht, dass man jetzt denkt, also dass ihr denkt, ich bin so, ne, und meine Kinder dürfen, mein Kind darf auch die Schleuder tauschen mit anderen Kindern.
Hast du ja
und
vorhin
so,
schon
ne?
gesagt.
Und so, ne? Aber ich, also soweit ich es halt vermeiden kann, vermeide ich es halt. Und das ist halt neu. Seitdem ich ein Kind habe, ist das so, auch bei mir habe ich selber da nie so großartig drauf geachtet. Mir war das auch immer egal. Ich war auch immer feiern, wenn ich erkältet war und mir war das immer vollkommen Wurst und es ist auch meistens gut gegangen. Ich habe jetzt auch nicht so ein schlechtes Immunsystem. Ja, aber die Prioritäten haben sich so ein bisschen geändert. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Thema. Die Prioritäten haben sich geändert, seitdem man ein Kind hat, was ich auch besonders beim Zeitmanagement merke. Habt ihr das auch? Also früher war ich immer richtig gut organisiert, bin immer pünktlich gekommen, war immer...
Ich war noch nie gut organisiert, gar nicht.
Ich habe immer geguckt, dass ich alles hinbekomme, habe mir irgendwelche Listen geschrieben und so und versucht, mein Leben auf die Kette zu bekommen. Und jetzt, also es kommt so langsam wieder, aber so besonders im ersten Jahr dachte ich mir so, was wollt ihr von mir? Mein Kind muss gewickelt werden, das dauert jetzt 6 Stunden.
Ja, gucken. Ich habe das gar nicht. Ich hatte das davor nicht und habe das jetzt nicht. Aber ich muss sagen, das ist natürlich mit Kind... Also davor ist es ja nicht schlimm, ne? Das ist ja mein eigenes Leben, ob ich dann chaotisch bin oder nicht. Ich habe es trotzdem irgendwie alles auf die Kette bekommen. Aber dann mit Kind, ich bin einfach oft dadurch in Stress geraten. Und das würde ich jetzt anders machen. Ich würde jetzt Listen schreiben, ich würde früher aufstehen, damit ich es richtig hinbekomme. Weil durch den Stress bin ich oft auch so ein bisschen, weiß nicht, so wütend auf mich selbst geworden, sodass ich das jetzt nicht geschafft habe und dass ich nicht pünktlich gekommen bin. Was man als Mutter, finde ich, am Anfang überhaupt nicht muss. Ich finde, man hat da immer irgendwie so ein bisschen, sei es, also nicht bei einem Geschäftstermin, aber wenn ich jetzt zu Freunden komme und ich habe gerade ein Baby gekriegt und ich komme eine halbe Stunde zu spät, dann finde ich das nicht schlimm.
Aber wie ist das mit deinen Freunden? Weil ich muss halt sagen, bei uns hat sich das auch ganz stark nochmal herauskristallisiert, so Freundschaften allgemein, weil jetzt komme ich einfach drauf, weil du das gerade anschneidest. Ich finde, manche haben Verständnis dafür und ich bin jetzt auch nicht die, die immer sozusagen die Ausrede Kind oder die Karte Kind spielt. Das finde ich auch irgendwie doof.
Ja,
aber
stimmt.
Es ist nun mal so, dass es ein anderes Leben ist und dass sich ganz viel ändert und dass du einfach häufiger zum Beispiel absagen musst, weil eben irgendwas ist. Das kannst du halt, also weiß ich nicht, kannst du ja schlecht beeinflussen. Und ich hatte so eine Geschichte, das war das erste Mal, dass ich mit alleine sozusagen weg war mit Freunden nach der Geburt. Das war irgendwie, weiß nicht, Juna war ein paar Monate alt und nicht mal wahrscheinlich, ich weiß nicht, so 4-5 Monate vielleicht. Und ich kam gerade beim Restaurant an, da rief mich Tim an, dass sie halt ohne Ende weint und er sie nicht beruhigt bekommt, weil sie gerne zu mir möchte. Und wie es halt einfach so ist, das sind ja Säuglinge, die sind einfach noch klein. Und ich bin halt nach Hause gefahren. Ich hätte mich da niemals hingesetzt und hätte gesagt, mach das mal zu Hause, ist mir egal.
Ich glaube, das machen wir hier bestimmt, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich hätte das, also das ist dafür, ich bin auch Mama und das ist nun mal Priorität 1, wenn wir wieder bei den Prioritäten sind. Aber ich weiß, dass dafür nicht alle Verständnis haben.
Also, ja, stimmt.
Und ich bin aber auch froh, dass sich die Freundschaften da so ganz klar gezeigt haben, auf wen man sich verlassen kann. Und
ich glaube, man sortiert auch so ein bisschen aus. Also es war bei
und
mir
wird
so
aussortiert, oder?
Ja, wird auch. Also
das hatte ich
beides.
Zum Beispiel, hatte ich nicht. Ich habe dann gesagt so, nee, das passt irgendwie nicht mehr und so. Und ich hatte aber ziemlich viel Glück tatsächlich, dass ich nie in solche Situationen kam, dass ich aussortiert wurde. Aber ich weiß auch, dass es selten ist.
Also habt ihr eine Zahl, wie viele Freundschaften ihr verloren habt durch das Kind?
Ich weiß nicht, ob es bei uns das Kind war oder tatsächlich in Kombination mit unserer Arbeit. Also weil ich tatsächlich auch, ich meine, wir sind halt selbstständig,
das ist so ein
bisschen wir mussten
ein neuer Lebensstil.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, eine Kombination aus allem. eine, die mir sehr leid tut, weil es eine sehr, sehr enge Freundin war, aber sie hatte einfach wenig Verständnis dafür, dass sich das geändert hat und dass ich einfach teilweise nicht so kann, wie ich gerne würde. Es geht teilweise nicht, wenn wir nun mal selbstständig sind und davon leben wir und wenn abends einfach ich nicht fertig wurde mit meiner Arbeit, die einfach fertig werden musste an dem Tag und ich musste leider zweimal hintereinander vielleicht auch absagen, was mir unfassbar leid hat und ich bin sowieso jemand, ich habe ultraschnell ein schlechtes Gewissen und möchte es irgendwie allen gerecht werden und es auch allen recht machen. Und irgendwann nach so ein paar Diskussionen habe ich dann gesagt, es tut mir wahnsinnig leid und es tut mir wahnsinnig weh, aber ich kann das nicht mehr, ich kann diesen Druck nicht mehr dem nicht mehr standhalten, weil ich mir den selber schon mache, den bekomme ich von außen, das muss ich nicht, den muss ich nicht von meinen besten Freunden noch bekommen, das schaffe ich nicht.
Ja.
Ja.
Ja. Und dann finde ich es auch okay, also ich bin auch nicht immer, also das ist trotzdem schade, das ist auch traurig, aber ich finde es auch okay, dass sich Freundschaften dann auch mal teilen und find das muss auch. Ja auch nicht heißen, dass man sich für immer jetzt hasst oder aus dem Weg geht und sowieso, das finde ich eh Quatsch, weil ich das nicht so der Typ bin, der so auseinandergeht, aber ich finde das auch in Ordnung, wenn man einfach dann sich die Lieben auseinanderleben.
Ja, weil bei mir sind zwei Freundinnen gegangen und das ist halt
ohne
auch so
Kind.
Ja, beide ohne ja. Kind. Das ist aber auch so ein bisschen, auch was du gerade sagst, also nicht nur Alma, ne? Also es war jetzt nicht, das war jetzt keine Freundschaft, die kaputt gegangen ist wegen Alma. Es ist eine Freundschaft, die kaputt gegangen ist, weil meine Lebenssituation sich komplett geändert hat und man sich einfach nicht mehr gekriegt hat, so, ne? Also man war irgendwie nicht mehr zusammen und auf einer Ebene und also das ist auch dann auseinandergegangen bei beiden wegen dem Streit. Also nicht nur so, man meldet sich nicht mehr oder so, sondern beides irgendwie einer Meinungs-, also was heißt einem Streit, aber einer Diskussion. Und bei der einen ist es auch total in Ordnung. Mal kurz überlegen, wie viel ich erzählen darf, weil man die auch kennt. ja, aber bei der einen ist es auch total in Ordnung, dass es auseinandergegangen ist. Also da traue ich überhaupt nicht hinterher. Und bei der anderen Freundin, das war eine ganz, 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 ganz enge, tolle Freundin von mir. Und da hat sich das jetzt herauskristallisiert in dem letzten Jahr, dass das wieder sich beruhigen kann. Also es wird niemals so, wie es mal war, was auch muss gar nicht sein nicht. Muss. Das ist es auch nicht mehr. Wir sind auch nicht mehr die wir mal sind. Ja. Die wir mal waren, aber wir haben mit Abstand wieder Kontakt miteinander und schreiben uns Briefe und sind total glücklich, uns wieder zu hören. Und wir haben uns letztens getroffen und saßen 6 Stunden zusammen und sie wohnt jetzt ganz woanders in Deutschland, aber wir haben uns zusammentreffen können, haben die ganze Zeit gesprochen, uns geupdatet, haben uns Geheimnisse erzählt, also so schön. So auch so die keine andere Weise und wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir uns jetzt erzählen und so. Das war halt echt schön, wenn man gemerkt hat, okay, man kann halt auch mit einem gewissen Abstand und einem Kind dazwischen und, das ist halt kein Hindernis dafür, dass es man wieder an diese alte Zeit erinnert wird.
Das, was tatsächlich, wo du das so sagst, was ich wirklich jetzt, das fällt mir ein als Punkt, den ich gelernt habe, auch glaube ich durch Juna, also auch einfach durch diese veränderte Lebenssituation, dass ich nicht mehr denselben Anspruch an jede Freundschaft, also den gleichen Anspruch stelle.
Oh ja, das ist das Größte, was ich gelernt habe.
Ja, genau. Jahr. Weil das ist auch total wichtig, finde ich, weil ich bin früher immer so gewesen, dass ich dachte, ich muss genau das auch zurückbekommen, was ich gebe in der Freundschaft.
100%.
Und und total. Und das ist wahnsinnig anstrengend und am Ende auch hilft dir das einfach nicht und das ist nicht gut. Ich glaube, wenn man einfach da ein bisschen offener und einfach ein bisschen entspannter an die Sache rangeht und wirklich sagt, es ist okay und nicht jede Freundschaft muss genau dasselbe leisten und jede Freundschaft muss genau gleich sein, die andere, dann ist das viel lockerer und viel realistischer als sowas Verkrampftes, glaube ich.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hab ja schon am Anfang gesagt, dass ich das nicht so habe. Und ich habe 3, 4 ganz enge Freundinnen, die gar keine Kinder haben. Und die sind manchmal so, dass es mich tatsächlich fast schon manchmal aufgeregt hat, weil ich wollte mich ohne Carlotta treffen, weil ich einfach mal jemanden brauchte, das mit dem ich nicht über Kinder rede. Und die haben immer gesagt, warum hast du sie denn jetzt nicht mitgebracht oder kannst du sie mal mitbringen? Oder so. Ich dachte immer so, ich will doch auch mal nicht über Kinder reden oder mich nicht mit Kindern beschäftigen. Und die sind dann wirklich so, oh, wir wollten eigentlich Carlotta sehen. Oder wenn ich ohne Carlotta komme, so, oh, wo ist dein Carlotta?
Aber ich merke das auch total, dass ich ganz oft bei meinen kinderlosen Freundinnen irgendwie auch merke, dass es gar nicht so einfach ist. Es hört sich jetzt so komisch an, so böse meine ich das gar nicht. Aber dass es irgendwie auch manchmal abseits des Mutterdaseins schwierig ist, Themen zu finden. So, also nicht, dass ich jetzt mit denen meinen Freundinnen sitze und ich weiß, was ich mit denen reden soll. Aber das meine ich nicht. Aber eher dieses, alles, was ich irgendwie erzähle, hängt irgendwie so ein bisschen an Alma.
Also, hatte ich am Anfang ganz doll, aber je mehr, also je älter sie wurde, desto weniger habe ich die Themen so.
Kommt ein bisschen darauf an, finde ich, wer. Also zum Beispiel Caro ist ja meine Trauzeugin und eigentlich engste Freundin und da ist es nie so. Also da könnte ich glaube, ich könnte mit ihr 5 Wochen in einem Raum eingesperrt sein. Wir hätten immer noch Themen. Aber einfach, weil sie auch wahnsinnig offen an die Sache rangeht und wir müssen nicht nur über Kinder, wir haben ganz verschiedene Themen, aber ich glaube, das ist vielleicht einfach, weil das eine Freundschaft ist, die mitgewachsen ist, die sich neu entwickelt hat und die auf, ja, und das ist, wie gesagt, völlig okay, wenn man die da neue Wege findet irgendwie, aber das...
Ja, aber das ist so ein bisschen, glaube ich, das Thema bei mir, also ich liebe das, mich mit meinen kinderlosen Freunden zu treffen und ich finde das total toll, aber irgendwie hängt auch da mein Herz und meine Geschichten immer ganz viel an meinem Kind, so.
Na klar.
Und meine, muss ich auch dazu sagen, meine kinderlosen Freunde finden das auch ganz toll. Das ist ein bisschen das, was du sagst.
Ja, bei mir
auch. Die finden das auch super interessant und spannend. Und ich habe auch keine kinderlose Freundin, die sich, glaube ich, kein Kind vorstellen könnte. Das ist auch nochmal das Ding. Ich glaube, wenn du eine kinderlose Freundin hast, die keine Kinder will und das mit Kindern zu tun hat,
ich glaube, dann kannst du es vergessen.
Dann kannst du es halt vergessen. Aber was ich auch wirklich, wirklich, wirklich schwierig finde, da habe ich letztens mal mit meiner Mutter drüber gesprochen, ist die Lebenssituation der Freundschaften unter einen Hut zu bekommen. Das merke ich total. Ja. Das tut mir super leid. Ich bin jetzt auch weiter weggezogen und ich komme halt auch. Für mich ist es anstrengend, abends für einen Drink nach Hamburg reinzufahren oder so. Und meine kinderlosen Freunde, die arbeiten alle in Redaktionen, die wollen sich dann abends um 19 Uhr auf einen Drink in der Schanze treffen.
Das geht nicht,
und ich bin halt um 19 Uhr oder am Wochenende, am Sonntag Nachmittag oder wann auch, oder am Abends um 19 Uhr bin ich halt mit meiner Familie.
Mhm.
Das sind halt Zeiten, wo ich mit meiner Familie esse oder wo so.
Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man Freunde hat. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir uns treffen, dann schlafen wir euch oder so und grillen abends.
Ja, aber weil ihr auch mir, also ihr habt
genau, das Familie. Meine ich. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man sich mit Leuten trifft, die Kinder haben, weil dann ist es abends, ist es
entspannt,
weil du musst nichts erklären, genau.
Du weißt auch, dass du nicht unbedingt am Wochenende immer was ausmachst, ne? Du machst eigentlich viel unter der Woche aus. Und klar, mit Leuten, mit Familie machst du was am Wochenende auch, triffst dich mal mit allen zusammen, aber dann ist auch immer der Partner dabei, die Kinder sind dabei.
Aber jemand, der halt fulltime in der Redaktion arbeitet und immer nur eine Stunde abends ab 20 bis 21
möglich,
Uhr von After Work trinkt, Zeit hat oder am Wochenende, um mal auf ein Festival zu gehen, so, das ist halt, das würde ich halt auch gerne machen. Manchmal denke ich mir so, oh ja, wäre schön, aber dann denke ich mir wiederum, oh, wenn ich dann abends ausgehe und dann in die Stadt, dann muss ich da schlafen und dann ist das ganze Wochenende.
Dann muss ich mich schminken, wo ich war.
Ich sehe meine Zähne
putzen.
Ich sehe meine Familie das ganze Wochenende und bin montags müde. So,
um Gottes Willen, das ist das Schlimmste.
Man überlegt sich auch 10-mal, ob man irgendwie abends weggeht oder
voll.
So. Ne?
Also morgen gehe ich zum Beispiel mal wieder mit einer kinderlosen Freundin abends.
Das sagt die Party-Else hier bei uns.
Ja,
du hältst am längsten immer durch.
Ich halte, wenn du einen Brocken im Bauch hast.
Jetzt bin ich wieder langweilig für ein Jahr und dann bin ich wieder voll on top.
Ja.
Dann ziehe ich mich wieder nackt aus und
mit 2 Kindern da machen.
Nee, meine Kinder mit auf den Kiez.
Ja, genau.
Sofort, also gleich nach der Geburt.
Mexikaner für alle.
Also morgen gehe ich auf den Kiez.
Echt
mit meiner Freundin.
Ui.
Und wir gehen 2 ins Theater.
Super lange. Nein, Quatsch.
Wir gehen ins Theater und gehen danach was essen. Aber das ist eine kinderlose Freundin, die morgen in der Redaktion ist.
Okay.
Und mit der ich mich morgen Abend treffe. Und da überwinde ich mich mal wieder in die Stadt zu fahren und auszugehen. Das kommt aber wirklich sehr selten vor.
Dann rezensieren wir so ein bisschen unseren Theaterbesuch und bei unserem Vino
auf
dem Kiez.
Dann reden wir darüber, wie uns die Charaktere gerade gefallen haben.
Aber eigentlich hat sich Nina nicht verändert nach dem Kind.
Ja, genau.
Nina ist immer noch total lustig.
Ja, genau. Und danach gehen wir in den Blauen Peter und trinken Mexikaner im Körbchen.
Oh, ich bin super
neidisch.
Nee,
das war gar nicht
im
Blauen Peter. Wo war das denn nochmal mit dem Körbchen?
Gott, keine Ahnung.
Ei.
Wo war das denn nochmal für ein Laden?
Ja, ich weiß es nicht.
Ey, Leute, kennt ihr noch den Laden auf der großen Freiheit? Nee, nicht große Freiheit. Hamburger Berg.
Hoher Berg.
Hoher Berg.
Also wir sind noch voll drin in der Paris.
Paris.
Hamburger Berg gibt's oder gab es einen Laden, da hast du immer mexikanische 50
nicht mit der Tanze?
Nee,
das ist die Villa Kunterbund.
Nee, doch, das ist die mit der Tanze.
Doch, ja. Nee, Villa Kunterbund, da hast du die Körbchen bekommen.
Nee, das ist das mit der Tanze, da habe ich nie ein Körbchen bekommen.
Nee, in der Villa Kunterbund kriegt man kein Körbchen. Nee. Da kriegt man Körperkontakt unten. Und gute, nicht so gute Drinks für 50 Cent. Und Tanzen.
Ja.
Nee, okay, dann ist es nicht mehr. Da gab es auf jeden Fall einen Laden, da hast du immer diese Körbchen bekommen mit Apfelstrudel und Mexikaner.
Apfelstrudel?
Ja, das war Schnaps, Wodka mit Apfelsaft und Zimt, glaube ich.
Das habe ich nicht mitbekommen, aber ich kenne das mit den Körbchen. Aber ich weiß nicht, wie der Laden hieß. Naja, ist ja auch egal.
Du warst letztes Mal wieder feiern, ne? Im China, wie hieß das? Wo warst du feiern in St. Pauli?
Ja, weiß ich nicht. Wie heißt denn das?
Wenn man alt ist,
ich weiß es schon, die willst du nicht sagen.
Nee, ich weiß nicht. Nee, ich weiß es nicht.
Mondu warst du.
Gottes Willen. Also die nicht aus Hamburg
kommen, das ist der schlimmste
Laden ever. Ja, ich weiß nicht, irgendwas mit China. Aber es war ganz cool, weil da liefen 90er.
Ja, das finde ich auch ganz gut.
Ja, ich stand da ehrlich gesagt und dachte, okay, jetzt bist du, weil kennt ihr das noch? So, weiß ich nicht, mit 12 oder so, wenn ich bei uns im Dorf so Schilder gesehen oder so Plakate gesehen habe, mit Ü30 und so 80er-Partys oder so, dachte ich immer, um Gottes Willen, wer geht hier dahin? Da muss ja steinalt sein. Und ja, letztes Mal stand ich in diesem Club und dachte, da haben sie halt so zu 90 abgedanzt und ich dachte da, okay,
du bist
ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja, aber ich verstehe es. Also ich würde auch nur zu solchen Partys gehen. Vielleicht sollten wir das dann mal machen, oder?
Ja, weil das ist
auch die beste Mutter, oder?
Ja, vor allem mit einer großen Murmel, dann denken die Leute, man ist irgendwie so leicht gestört, oder?
Vor allem bist du dann kannst du uns im Platz
machen. Oh, ich war ja im Club. Ich war in Stuttgart im Club. Aber echt? Da hat man ja noch nichts gesehen. Ich habe natürlich nichts getrunken und es war ein bisschen blöd, weil alle wollten in... natürlich nicht. Alle wollten in den Raucherbereich und ich stand dann vor der Tür und habe da getanzt und bin dann irgendwann nach Hause. Weil ich dachte, das muss nicht unbedingt sein.
Ja, und...
Es war so langweilig.
Und ich ging ja so im Kreislauf und so.
Ja, natürlich, aber es war so langweilig.
Echt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, schwanger in den Club zu gehen.
Ich habe alle gefahren. Weil du nichts getrunken hast?
Ja, nein, nicht nur, weil ich nichts getrunken habe, sondern weil ich stand... Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, jetzt rauchen die da drin und das will ich ja nicht. Also ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man da jetzt mal 5 Minuten drin steht oder so. Man sollte es nicht machen, aber man sollte die Kirche auf dem Dorf lassen. Aber man fühlt sich schlecht. Man steht daneben und denkt sich, oh Gott, ich verpeste mein Kind und was weiß ich was. Und ich bin gefahren und die waren alle so betrunken.
Das ist dann immer komisch, ne?
Und die waren sehr emotional und ich dachte, was ist mit denen? Ja. Sind die krank oder was? Bin ich auch so? Also die waren so lustig, ich muss sagen, aber ich habe ja null Lust.
Ewigkeiten ja gar nichts getrunken, also ja jahrelang nichts und war ja auch wirklich noch nie, also ich bin nicht so derjenige, der immer abstürzt, ist einfach nicht so. Und ich hatte das schon, aber nicht mit meinen Freunden, sondern wenn ich jetzt ein bisschen was, dann nehme ich das einfach nicht oder anders war, aber so stehst du da und guckst dich um und denkst dir immer so, was ist mit denen allen?
Die sind gestört.
Was ist mit denen? Also ich gucke mich aber auch so im Club immer und denke mir, um Gottes Willen.
Ja, das mache ich aber auch. Aber das Problem ist, ich gucke mich halt um und denke mir so, oh mein Gott, so war ich auch vor ein paar Jahren.
Ich gucke mich um und denke mir, oh, ich bin gleich wie alle anderen, weil ich einfach immer so betrunken bin.
Boah, nee, ich bin mich leider nicht mehr. Ich müsste das eigentlich mal wieder machen. Aber
soll ich jedenfalls ganz Schlimmes erzählen? Das ist mir ganz peinlich, wenn ich das jetzt erzähle. Caro lacht mich jetzt schon aus. Ihr bekommt jetzt ein richtig intimes Geheimnis von mir in diesem Podcast.
Okay, warte kurz.
Jetzt um deine Vagina.
Ja? Ich hab die größte Lust auf meinen Mann, wenn ich von Bayern komme, weil ich dann gesehen habe, was die Alternativen sind.
Ja, das stimmt, das habe ich auch manchmal. Ja, also besonders, kann sein, dass, also mein Mann hört den Podcast, aber
meiner auch.
Man geht ja auch mal als Frau raus und denkt sich, ach, ich guck mal, was...
Meiner geht auch mal als Frau raus?
Meiner geht auch mal als Frau raus. Hä?
Hubby?
Mann geht ja auch
so. Ich habe mir gerade wirklich im Kleinen vorgestellt.
Aber er ist ganz schön. Ne?
Ich dachte, er würde schön aussehen.
So, letztes Mal habe ich ein Foto von ihm gepostet, wie er auf dem Sofa lag und seine Hose ist so ein bisschen hochgerutscht und Herbie hat so ein schwarzes Band um Bein.
Hat man sein eigenes Band? Ich dachte gerade.
Er hat so ein Band um den Oberschenkel.
Was kommst du mehr?
Lachen, das ist voll anstrengend zu hören. Er hat so ein Band um den Oberschenkel tätowiert und das sah halt aus wie ein Strumpfband und wir haben halt alle geschrieben, oh mein Gott, trägt Herbie ein Strumpfband, sind das Strapse? Also, und ich war das so peinlich.
War es ihm echt peinlich?
Ja, wirklich peinlich.
Nein.
Jetzt erzählst du auch noch,
dass er als Frau
rausgeht. Ja, was wollte ich eigentlich sagen?
Ich wollte sagen, dass man ja auch als Frau gerne mal rausgeht, um zu gucken, was es so gibt, ne? Also nicht, also einfach so,
was gibt es denn noch?
Ja, also kannst du mir erzählen, dass du nicht in der Bar bist und mal guckst, wie die Männer so aussehen, ne? Und jedes Mal denke ich mir, oh mein Gott, Gott sei Dank bin ich verheiratet.
Ich glaube, ich bin immer so betrunken. Ich finde die immer alles so schön.
Jetzt?
Ja, ich glaube, ich sollte weniger trinken.
oder mir erzählen, wo du bist.
Merle kommt dann nach Hause und sagt, oh, Hanne, die waren alle so schön.
Die waren so schön, du bist so.
Gott sei Dank sind wir nicht verheiratet.
Ich würde gerne wirklich wissen, wo du da hingehst, weil das hatte ich bis jetzt noch nie.
Oder was ich trinke.
Ja, oder was du trinkst. Vielleicht sollten wir da in der nächsten Podcast-Folge drüber sprechen.
Ja, über was ich trinke.
Ja, beides.
Wo du hingehst. Über dein Geheimnis.
Ja, nee, ich glaube, das ist eher eine Wahrnehmungsstörung. Ja.
Okay. Ich wollte euch eigentlich noch irgendwas erzählen, aber hier blinkt schon so ein rotes Zeichen. Wir sind zu lang, wir sind über der Zeit. Ich glaube, wir müssen langsam aufhören.
Okay. Nein, aber es wird sonst langweilig.
Ja.
Wenn es das nicht eh schon war, dann ist es jetzt, ja.
Ja, genau.
Gut.
Ich glaube, wir haben aber jetzt noch das ein oder andere Thema, was wir in einer nächsten Folge aufnehmen können und freuen uns ganz doll. Freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Maggie? Hast du was zu sagen? Ein Gruß? Willst du jemanden grüßen?
Oh, wie im Radio.
Ich grüße meine Oma. Hallo Omi.
Ich grüße meine Realschulklasse.
Oh nee, mit der will ich nichts mehr zu tun.
Ich auch nicht.
Ja, so, darf ich auch noch jemanden grüßen?
Nee, du nicht.
Ich grüße Arne, der hat nämlich erzählt, dass er den Podcast hört und ich glaube, das stimmt nicht.
Geil,
das ist der beste. Arne ist mein Freund.
Ja. Sehr gut.
Nicht der Hund.
Jetzt drücke ich auf Stopp, wir müssen noch Tschüss sagen.
Achso. Tschüss.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Nee. Oh, jetzt ein Kaffee, oder? Oh, ich trinke gar keinen Kaffee.
Stopp!